SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der viele Jahre SWR-Korrespondent in den USA war, der jetzt aufhört. Guten Morgen und herzlich willkommen, Arthur Landwehr.
Ja, guten Morgen. Schön, mal wieder hier zu sein.
Wir kennen uns viele Jahre, haben auch schon die eine oder andere Sendung miteinander gemacht, duzen uns von daher und wollen das auch in dieser Sendung beibehalten. Hast du deine Zelte in Washington schon komplett abgebrochen?
Ja, alles, was ich besitze, ist in einem sogenannten 20-Fuß-Container, steht in Baltimore im Hafen und wird dann hoffentlich demnächst verschifft, um nach Baden-Baden gebracht zu werden.
Der Abschied dann aus Washington und aus den USA ein bisschen wehmütig?
Ja, natürlich. Also ich habe immer sehr gerne da gelebt, habe jetzt 4 Jahre lang wieder aus den USA berichtet, zum zweiten Mal. Das ist das Land, das ich mag, da habe ich viele Jahre verbracht. Und auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auch darauf, wieder zurückzukommen, auch privat als Paar leben zu können. Auch das gehört dazu und das war nicht möglich.
Ich wollte gerade sagen, also die letzten 2,5 Jahre unter den Bedingungen von Corona waren vermutlich nicht so ganz einfach.
Nein, wir sind gependelt zwischen in den ganzen Jahren und während der ersten Phase der Pandemie haben wir uns überhaupt nicht sehen können. Da gab es dann nur die Türkei als den Ort, an dem sich deutsch-amerikanische Paare sehen konnten, die in Deutschland und in den USA leben. Der einzige Ort, in dem man beide fliegen konnten und man sich treffen konnte. Also das reichte.
Das alles beherrschende aktuelle Thema in den USA, ich vermute, es ist der Krieg in der Ukraine, oder irre ich mich?
Nein, es ist schon eines der ganz großen Themen, aber es gibt ein anderes, das gerade das überlagert, ist das Thema Abtreibung. Es gibt eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs irgendwann im Juli über die Frage, ob das Abtreibungsrecht, das es seit 1972 gibt, noch so weiter bestehen wird und möglicherweise es dazu führt, dass man in manchen Bundesstaaten der USA keine Abtreibung mehr bekommen kann. Und das ist das ganz große gesellschaftliche Thema gerade, das sogar den Krieg ein Stück überlagert.
Ja, das wie ausgehen wird?
Also es ist ein Entwurf des Urteils durchgestochen worden. Und das hat es noch nie gegeben. Eine ganz große Katastrophe. Und das geht in die Richtung, dass 5 der 9 Richter sagen, das Urteil von 1972 muss aufgehoben werden. Ah. Das geht genau in diese Richtung.
Dann hat es in den letzten Tagen mal wieder, schrecklich genug, 2 Amokläufe gegeben. Im Bundesstaat New York ein 18-Jähriger, der 10 Menschen erschossen hat. Rassistischer Hintergrund nach allem, was man weiß. Ist das ein Thema in den USA oder geht man da schnell zur Tagesordnung
über? Nein, also bei 10 Toten und einer Schießerei, vor allem jetzt mit diesem Hintergrund, ein ganz eindeutig rassistischer Hintergrund, das ist dann auch ein großes Thema. Aber die Diskussion verläuft dann auch immer gleich. Alle sagen, wir müssen da was tun und das darf nicht wieder passieren. Und dann passiert dann eben am Ende doch nicht sehr viel. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist die politische Frage, wie geht man eigentlich mit Rassismus um? Das ist ein Teil dieses Kulturkampfes. Und das andere ist die Frage Waffenbesitz. Wir alle wissen, haben sehr viele Amerikaner eine Waffe. Die allermeisten gehen damit wunderbar um, haben die sicher. Aber die Frage, wer darf eine Waffe, wie viele Waffen darf es in einem Land geben, spielt dabei natürlich auch eine Rolle.
Also Beschränkung von Waffen, da hat sich ja amerikanischer Präsident, der 8 Jahre im Amt war, schon mal die Zähne ausgebissen.
Das wird es nicht geben. Und das hat sehr viel zu tun auch mit der Geschichte dieses Landes. Ein Land, in dem sich die Menschen verteidigen mussten über die ersten Jahrhunderte, um überhaupt leben zu können, wird seine Waffen nicht aufgeben. Die Auseinandersetzung findet wie bei so vielen dieser Themen in den USA zwischen den Städten und dem Land statt. Die Menschen in den Städten sagen eher, weg mit den Waffen. Die auf dem Land sagen, wenn Sekunden zählen, ist die Polizei Minuten weg.
Arthur Landwehr, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der insgesamt 2-mal Korrespondent in Washington war, einmal in den Nullerjahren,
ich glaube. Ja, 99 bis 2006 war das erste Mal.
Zweiter Turn dann 2018 bis
jetzt.
Sommer, Frühsommer 2022. Wir wollten über den Krieg in der Ukraine sprechen und die Rolle des amtierenden Präsidenten Joe Biden. Wie würdest du das beschreiben?
Für ihn ist das natürlich das große Thema, das ihn praktisch erwischt hat in dieser Präsidentschaft. Alles das, was Joe Biden sich eigentlich vorgenommen hatte an gesellschaftlichen Veränderungen, ist jetzt zunächst einmal nach hinten gerutscht, weil der Krieg so sehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Das ist innenpolitisch und außenpolitisch wollten sich die Amerikaner wieder um China und vor allem den ganzen Asien kümmern. Und schon ist wieder Europa im Mittelpunkt.
Biden hat sich nach meiner Beobachtung relativ schnell, relativ klar gegen Putin positioniert, auch vor dem Hintergrund des Afghanistan-Desasters?
Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Denn da machten die USA ja den Eindruck, dass sie das Heft des Handelns aus der Hand gegeben hatten, dass sie Opfer wurden und handeln, reagieren mussten. Und das wollte er hier nicht, sondern da hat er sich an die Spitze der Bewegung gestellt. Und dann kommt aber auch hinzu, dass die Ukraine für die USA eine ganz große strategische Bedeutung spielt und wegen des Gases, aber auch als Position in der Region. Und da wollte er hier handeln.
Entsprechend die Hilfe, die Unterstützung, die Waffenlieferung, auch die logistische Unterstützung. Wie ist ein Besuch einzuschätzen und einzuordnen, den die Frau des amerikanischen Präsidenten vor einer Woche in der Ukraine gemacht hat?
Ja, das hat alles symbolische Bedeutung. In einer solchen Situation ist jede einzelne Handlung von großer symbolischer Bedeutung. Und wenn die Frau des Präsidenten dorthin reist, dann kann man eigentlich gar nicht klarer sagen, dass man hier solidarisch ist mit der Ukraine und wo man sich selbst politisch einsortiert und positioniert. Dass Biden nicht selbst dorthin reisen kann, ist klar, dafür ist die Gefahr einfach zu groß, dafür ist die Reise zu lang. Aber er macht sehr, sehr deutlich, dass die Ukraine im Mittelpunkt des Denkens steht.
Biden hat Putin einen Schlechter genannt, einen Diktator, jemanden, der nicht an der Macht bleiben darf. Vor diesem Hintergrund, gibt es da überhaupt noch eine Gesprächsebene zwischen diesen beiden Herren?
Anscheinend nicht. Und also Putin hat nach allem, was wir wissen, sehr emotional reagiert, was der ja eigentlich eher nicht so getan hat. Aber das waren Sätze, die man so nicht kannte. Und da gibt's noch einiges mehr. Also Lloyd Austin, der Verteidigungsminister, hat öffentlich gesagt, dass das Ziel jetzt sei, Russland zu schwächen. Auch das hat man ihm vorgeworfen, dass man solche Dinge doch eigentlich nicht sagt. Das kann man tun und das kann man als strategisches Ziel haben, aber das würde man nicht sagen. Aber die ganze amerikanische Strategie, Kommunikationsstrategie in diesem Krieg geht dahin, alles öffentlich zu machen. Immer schon vorher zu sagen, was man tun wird und was man von Russland erwartet, um da Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das scheint zu funktionieren in der Kommunikation. Zumindest beim amerikanischen Volk kommt es gut an.
Was die Kommunikation angeht, es hat offenkundig auf hoher und höchster militärischer Ebene zwischen Russland und den USA immer eine Form von Verständigung gegeben. Gibt es die heute im Zeichen des Krieges noch?
Ich weiß es nicht. Aber der Eindruck, den man hat, ist, dass dieser Gesprächsfaden abgerissen ist. Dass die Generäle nicht mehr miteinander sprechen. Man kann nur hoffen, dass sie es an irgendeiner Stelle tun. Wir werden jetzt gerade den 60. Jahrestag der Kuba-Krise in ein paar Monaten nicht feiern, aber begehen. Und wenn man da zurückblickt, da standen wir auch am Rande eines Dritten Weltkrieges. Da ging es auch um die Frage, wann wird der Atomkrieg beginnen? Und die Tatsache, dass da unter der Oberfläche noch Menschen miteinander geredet haben und auch vernünftig miteinander geredet haben, hat die Welt gerettet. Und man kann nur hoffen, dass es das derzeit auch gibt. Wir müssen das nicht erfahren, aber Hauptsache es gibt es.
Arthur Landwehr, der in den USA Korrespondent war, auch an jenem schrecklichen 11. September des Jahres 2001 und Arthur dann auch noch an einem gänzlich unpassenden Ort.
Naja, ich war in Montana auf Reportagereise. Und Montana ist ungefähr 3000 Kilometer entfernt. Mhm. Das zeigt dann nochmal so die Entfernungen in den USA. Denn das ist so ungefähr von Norwegen bis Sizilien.
Hast du davon erfahren, was passiert ist?
Also ich habe erfahren, ich hatte mich gerade vorbereitet für ein Interview, kam vom Frühstück im Hotel morgens ganz früh und sehe das im Fernsehen und wusste, das war's dann heute mal mit diesem Interview. Jetzt muss ich was anderes machen.
Und dann?
Naja, und dann habe ich gedacht, das ist natürlich das Schrecklichste, was einem Reporter passieren kann. In Washington, in New York passiert dieser Terroranschlag und ich selber bin nicht dort. Es hat sich dann zwischenzeitlich als Glücksfall auch herausgestellt, denn eine Zeit lang waren die Kollegen in Washington nicht erreichbar. weil Telefone abgeschaltet worden waren aus Sicherheitsgründen. Und ich war für eine Zeit der Einzige, der erreichbar war. Und ich konnte dann mit den Informationen von CNN und, ja, den Agenturen wieder weiter berichten. Und in den Tagen drauf durfte ich ja nicht fliegen. Niemand durfte fliegen. Ich war also da festgebunden und habe dann Reportagen aus der Provinz gemacht. Denn George W. Bush hat damals den Krieg gegen Terror ausgerufen in Montana. Montana lebt vom Militär. Und dann hatte das da eine ganz besondere Bedeutung. Und da konnte ich solche Reportagen machen.
Wann hast du dann erstmals mit eigenen Augen dieses Bild der nicht mehr vorhandenen Türme gesehen in New York?
Das war dann in New York so 2-3 Wochen später und in Washington dann eine Woche später, als ich wieder fliegen durfte. Ja. Dann bin ich natürlich zum Pentagon und konnte das dann mit eigenen Augen sehen, ja.
Wie erinnerst du das?
Ja, es ist, glaube ich, schon mal anders. Die Kollegen, die es haben rauchen sehen, die vom Büro aus diese Rauchsäule haben sehen können, für die war das natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Auch die Angst in der Stadt, das habe ich natürlich nicht erlebt. Das Einzige war die Sorge um die Familie, weil wir waren in der Einflugschneise aus Washington Dulles und man wusste, da werden, wenn es noch Flugzeuge gibt, werden sie dort herkommen. Das war, und man wird sie möglicherweise dort abschießen. Ja. Also diese Sorge um die Familie war da, aber diese unmittelbare Angst im Geschehen, die habe ich nicht erleben müssen.
Wie sehr hat das alles, was passiert ist, Amerika verändert?
Total. Also was mich jetzt, ich bin jetzt 20 Jahre danach, bin ich nochmal nach Montana und habe mit vielen der Leuten in denselben Orten gesprochen. Das waren nicht dieselben Leute, aber im selben Ort. Und es war überraschend für mich, so weit entfernt noch diese emotionale Nähe zu dem Ereignis zu finden. Dass die Leute immer noch sagen, für uns ist das ein Nachbarschaftsereignis, das bei uns immer noch viel tiefer sitzt, manchmal als bei den Menschen in New York selbst. Und sagen auch, wir sind Nachbarn in einer solchen Situation. Eigentlich mögen wir die da an der Ostküste nicht, aber in einer solchen Situation sind wir alle Amerikaner. Und viele sagen, das, was an Spaltung jetzt zu erleben ist in diesem Land, hat da begonnen. Ah. Der Frage, wie gehen wir mit unserem Land um? Grenzen wir uns ab gegenüber dem Außen? Holen wir die anderen rein? Das alles hat 2001 begonnen.
Diese damals existenzielle Bedrohung durch den islamistischen Terror, ist das heute noch ein Thema in den USA?
Nicht mehr so. Also da hat sich viel normalisiert. Man lebt jetzt mit den Veränderungen. Also es beginnt beim Fliegen mit all den Kontrollen. Wir leben damit, dass in Washington viel, viel mehr Zäune in der Stadt sind. Aber die sind inzwischen nett und schön. Es sind keine Barrikaden mehr, sondern da hat man schmiedeeiserne Zäune gemacht aus Stahl, dass es alles nett aussieht. Aber diese offene Stadt ist es natürlich bei weitem nicht mehr.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, du hast 2 Turns in den USA gehabt. Einmal in den Nullerjahren. Und jetzt die letzten 4 Jahre. Wie sehr haben sich die Arbeitsbedingungen verändert?
Ja, vor allen Dingen durch die Elektronik. Und dann kam nochmal die Pandemie dazu, die das nochmal weiter verstärkt hat. Aber beim ersten Turn waren wir eigentlich bei all den Pressekonferenzen dabei. Und das war auch so vorgesehen, dass man irgendwo hingeht, ins Außenministerium, ins Weiße Haus oder wo immer diese Dinge stattfinden. Das wird heute einfach übertragen und zum Teil gibt es auch echte Zugangsbeschränkungen, dass die nur noch jetzt während der Pandemie nur noch ein paar Journalisten zulassen und alle anderen können das dann mitschneiden. Das verändert es schon, ne? Wenn man nicht mehr selber fragen kann, auch vor allen Dingen die Atmosphäre nicht mehr spürt. Das ist was anderes, wenn man nur einfach die Töne aus dem Fernseher übernimmt.
Ich wollte gerade sagen, auf der einen Seite, technisch gesehen, macht es das Ganze einfacher.
Viel einfacher, aber
irgendwo fehlt ja auch was.
Klar, also das sind wirklich 2 Dinge, die hier gegeneinander stehen. Das eine ist die Schnelligkeit, auch der Bedarf der Programme wächst ja immer weiter. Das heißt, je schneller wir arbeiten, desto mehr können wir liefern. Das ist schon manchmal sehr viel an einem Tag. Aber auf der anderen Seite fehlt dann tatsächlich dieser persönliche Eindruck. Zum Glück konnten wir jetzt nach dem Ende der Pandemie oder gegen Ende der Pandemie wieder reisen und auch bei Reportagereisen mit Menschen sprechen, im Land die Stimmung wieder aufnehmen. Das geht zum Glück wieder. Hat echt gefehlt und das nimmt sehr viel an Authentizität.
Es gibt ja nun sehr viele unterschiedliche ARD-Hörfunkprogramme. Wie groß war in den letzten Jahren jetzt beispielsweise die Nachfrage nach Themen aus den USA?
Wir bedienen als Korrespondenten 64 UKW-Programme und dann kommen noch ein paar DAB und andere Programme dazu. Der Bedarf ist gestiegen. Das teilt sich ein bisschen. Viele der reinen Musikprogramme oder musikorientierten Programme gehen weg von politischer Information. Dafür haben wir aber Informationsprogramme, die 24 Stunden Nachrichten machen. Da hat sich noch sehr viel intensiviert und der Bedarf ist da sehr, sehr groß. Vor allen Dingen auch groß an Schnelligkeit und sehr, sehr schnell nach einem Ereignis auf dem Sender sein. Und das ist eben ein Teil dieses Jobs.
Auch Teil des Problems, sehr schnell auf dem Sender sein zu müssen, dass man sich so den ganz großen und intensiven Überblick gar nicht mehr so einfach verschaffen kann.
Na gut, das gehört jetzt zur professionellen Kunst dazu, viele Dinge parallel machen zu können. Natürlich ist es dann klasse, wenn ein Programm schon während der State of the Union, der Rede des Präsidenten, sagt, wir würden gern während der Rede schon mal auf den Sender gehen und einfach sagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Ja. Sondern ich höre mir die Rede bis zum Schluss an und dann können wir über alles sprechen. Auch das gehört dazu, dass man hier abweckt. Aber es gehört vor allen Dingen dazu, sich parallel ein Wissen anzueignen, damit man einsortieren kann.
Ja. Apropos Präsidenten, du hast insgesamt 4 Präsidenten erlebt, wenn ich richtig gerechnet habe. Beginnend mit George W. Bush, dann Obama.
Mit Bill Clinton.
Bill Clinton.
Ich habe mit Bill Clinton begonnen. Ja. Dann kam diese Wahnsinnswahl von 2000, Al Gore gegen George W. Bush. Und dann Donald Trump.
Und Biden.
Und Biden, ja. Das waren die 4.
Fangen wir mit Bill Clinton an. Spielt er heute in den USA noch irgendeine Rolle?
Nicht wirklich. Also der war der coole Typ und gelegentlich sieht man ihn nochmal, aber er spielt jetzt politisch und gesellschaftlich keine so große Rolle mehr.
Ein historisch wichtiger Präsident?
Ja, war schon, weil Bill Clinton kam natürlich in dieser wunderbaren Zeit des wirtschaftlichen Booms, die Dotcom-Blase und ähnliches. Und er hat etwas verkörpert, was eigentlich sehr amerikanisch ist, nämlich sich zu öffnen und zu sagen, lass uns mal gucken, was können andere und ihr könnt von uns lernen, so eine gewisse Leichtigkeit auch in die Politik hineinzubringen. Das hat er gemacht und damit das Land auch ein ganzes Stück vorangetrieben. Und dann kam natürlich der ganze Skandal, Monica Lewinsky und alles das. Das hat das Land extrem gelähmt. Mhm. Also beides haben wir erlebt bei ihm.
Dann George W. Bush, also der Mann, der 9/11 als Präsident erlebt hat und dann nach Afghanistan reingegangen ist, der Anfang eines 20 Jahre andauernden Desasters und schlussendlich auch der Irakkrieg. Wie wird dieser George W. Bush heute in den USA gesehen?
Also es gibt einige, die sich nach ihm zurückgesehnt haben und er spielt heute zwar keine große politische Rolle mehr, aber jetzt auch in der Auseinandersetzung um Afghanistan und ähnliches hat er eine sehr, ja, kann man sagen, nachdenkliche Rolle auch nochmal gespielt, sehr genau reflektiert, was eigentlich damals passiert ist. Dieser Kampf gegen den oder Krieg gegen den Terrorismus, wie er es genannt hat, wurde von den meisten Amerikanern als richtig und wichtig eingestuft, das Land zu schützen und dieses Land so zu behalten, wie es ist und sich nicht von außen einen Krieg aufdrängen zu lassen. Und dann kam aber eben dann wurde gelogen. Und es wurden die Massenvernichtungswaffen in den Vordergrund gestellt, um einen Krieg gegen den Irak rechtfertigen zu können. Alles Dinge, die sich im Nachhinein als falsch und zum großen Teil wirklich gelogen herausgestellt haben.
Und dieser George W. Bush galt ja manchen als ein Stück weit fremdbestimmt durch die Herren Rumsfeld und Cheney.
Ja, und darüber wird gestritten, ob das so war. Er wirkte immer wie der kleine Junge, der mittwochs zum Mountainbike-Fahren in die Berge von Maryland fuhr und Dick Cheney machte die Politik. Vielleicht war es auch zum großen Teil so und er war ein Stück eine Marionette, aber er hat sich auch freigeschwommen. Der hat auch ein ganzes Stück eigene Politik gemacht an der Stelle.
Dann kam Obama, also der Mann, der 8 Jahre Präsident war, den du allerdings vor Ort live in Washington als Korrespondent nicht erlebt hast, wobei es, glaube ich, dann in den letzten Jahren eine merkwürdige Zusammenarbeit, Kooperation gegeben hat zwischen George W. Bush und eben diesem Barack Obama.
Ja, die beiden haben sich dann plötzlich irgendwann mal gefunden und auch zusammengearbeitet oder zumindest, wenn es darum geht, die Dinge, die Weltlage zu beurteilen, haben die sich dann nochmal zusammengefunden. Jetzt auch vor allen Dingen zum 11. September, als es darum ging, diese Zeit noch einmal vor 20 Jahren nochmal aufzuarbeiten. Aber Obama war eben auch so diese Projektionsfläche für alle Wünsche dieser Welt, der große Messias. Und im Rückblick ist es eben so, dass er viele der Erwartungen nicht erfüllt hat. Und das macht ihn zwar zum coolsten aller Präsidenten, die wir je erlebt haben, und seine Frau noch dazu, die zu einer Stilikone geworden ist, sehr wichtig für die afroamerikanische Bevölkerung. Aber im Rückblick ist Obama eben doch nicht der erfolgreiche Präsident.
Weil wir die Reihe der Präsidenten gerade abarbeiten, die du in Washington live erlebt hast. Was macht eigentlich Donald Trump den ganzen Tag?
Naja, der sitzt in Mar-a-Lago und macht Politik in der Partei. Der hat die republikanische Partei fest im Griff. Es gibt niemand, kommt derzeit an ihm vorbei. Und er hat sehr viel Geld eingesammelt, Spendengelder für politische Arbeit. Und im Moment sind Vorwahlen für die Kongresswahlen. Aha. Und er entscheidet mit durch seine Unterstützung, wer eine Chance hat, für die Republikaner ins Rennen zu gehen.
Will er selbst nochmal antreten?
Darüber wird ganz viel spekuliert. Er hält das ganz bewusst offen. Ob er 24 nochmal Präsident werden will, könnte passieren.
Seine Gattin hat ja dieser Tage gesagt, sag niemals nie. Das ist auch so interpretiert worden, als könne sie sich vorstellen, nochmal nach Washington zurückzukehren.
Ich glaube, sie hat es sowas von gehasst, da in Washington zu sein und diese Rolle als First Lady zu übernehmen. Das war nicht ihre Welt. Und dann auch noch zu erfahren, was ihr Mann sonst noch so alles gemacht hat, war sicherlich auch nicht so toll. Also darüber wird ganz viel spekuliert.
Als Trump aufgehört hat, als er nicht mehr Präsident war, war die Rede davon, dass eine Prozesslawine über ihn rollen wird. Es ist nicht so gekommen. Warum nicht?
Nein, keine Prozesslawine, aber es laufen eine ganze Reihe Ermittlungsverfahren. Da geht es zum einen um Steuern, Steuerhinterziehung. Es geht um seine Unternehmen und die Frage, wie sie mit den Finanzen umgegangen sind. Das ist die eine Linie. Und da kommt auch noch was. Und immer mal wieder, sowas dauert einfach. Und das andere ist aber die Untersuchung des 6. Januar. Und seine
Sturm
Rolle,
aufs Kapitol.
Die Erstürmung des Kapitols und seine Rolle, die Rolle seiner Mitarbeiter, was hat er eigentlich in dieser Zeit gemacht? Man weiß inzwischen, es fehlen 7 Stunden Telefonprotokoll und jetzt weiß man nicht, mit wem hat er eigentlich telefoniert in dieser Zeit? Hat er telefoniert, hat er nicht telefoniert? War er eingeweiht in das, was dort passieren würde? Diese Fragen werden gerade untersucht.
Kann das noch strafrechtliche Konsequenzen für ihn bedeuten?
Schwer zu sagen, weil das ist so eine Grauzone zwischen politisch agierend und hier Anstiftung zum Putschversuch oder ähnliches. Es wird ja auch darüber diskutiert innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, was war das denn eigentlich? Die eine Seite sagt, hier war das der legitime Aufstand von Menschen, die sich um ihren Präsidenten betrogen gefühlt haben, weil er eben von Biden gar nicht geschlagen wurde, sondern weil es den Betrug gab. Und die andere Seite gesagt, hier war ein Putschversuch.
Mhm. Als Trump Präsident war, hat er ja die Welt jeden Tag mit seinen Gedanken beglückt. Wie ist das heute?
Das macht er nicht mehr. Er ist bei Twitter immer noch gesperrt. Elon Musk, wenn er irgendwann einmal Besitzer von Twitter sein wird, hat gesagt, er wird das ändern, wird ihn wieder freigeben. Seine Anhänger vermissen ihn. Und das sind auch die, um die ich mich immer gekümmert habe, die mich als Journalist wirklich interessiert haben. Trump als Person ist das eine und man kann sich darüber aufregen, aber die eigentliche Frage ist doch, warum gibt es fast 50% der Amerikaner, die sagen, das ist mein Präsident, das ist der Mensch, der meine Sprache spricht, der sich für mich einsetzt. Und das ist doch die eigentliche wichtige Frage.
Gibt es eine halbwegs einfache Antwort auf die Frage?
Ja, es gibt eine ganze Menge. Also eine einfache Antwort zu geben ist immer schlecht. Aber es gibt so viele Amerikaner, die sich in ihrer Identität nicht mehr wiedergefunden haben in diesem Land, in dieser Auseinandersetzung. Welche Kultur ist es eigentlich? Was ist Amerika und wer definiert es? Und da haben viele ihre Rolle verloren. Und Donald Trump war derjenige, der ihnen das Gefühl gegeben hat, wieder wert zu sein, wieder wichtig zu sein.
Die USA als zerrissenes Land, das war immer die Formulierung, als es um die Bilanz von Donald Trump geht. Hat sich da im letzten Jahr was verändert?
Nein, Also Joe Biden ist angetreten und hat gesagt, ich will dieses Land wieder zusammenbringen. Das gelingt derzeit nicht. Und was wir tatsächlich erleben, ist ein Kulturkampf, der politisch instrumentalisiert wird. Wir haben auf der einen Seite, es geht immer um die Frage, was ist eigentlich Amerika und wer definiert das? Ist das das Amerika, das wir noch aus den 50er und 60er Jahren kennen, eines das sehr stark von der weißen Mehrheit geprägt wurde? Oder ist es ein Land verschiedenster Identitäten, die alle nebeneinander leben können? Gibt es noch sowas wie eine gemeinsame Vorstellung eines gemeinsamen Amerika? Das sind ja so die Auseinandersetzungen.
Wobei die Frage ja schon die ist, also unser Bild der USA war ja immer geprägt von der Ostküste und der Westküste, also sprich von einem liberalen Bürgertum. Und was da zwischendrin passiert ist, in the middle of nowhere, hat uns nicht so schrecklich interessiert.
Und die Amerikaner auch nicht. Und dann kam Donald Trump und all die in der Mitte, die sogenannten Flyover States, also die Staaten, über die man einfach nur sonst hinwegfliegt, haben plötzlich in ihm jemanden gefunden, der ihre Interessen vertritt, der akzeptiert hat und anerkannt hat, dass das auch Amerika ist. Dass Amerika nicht nur in New York, in Boston und in Kalifornien stattfindet, sondern eben auch im Mittleren Westen, auch in Wyoming, auch in Arizona oder in Michigan. Und die Themen der Menschen dort sind andere. Das Leben ist ein anderes. Und sie sagen, das, was wir in den Medien erleben von den Küsten, bildet einfach nicht mehr unsere Realität ab.
Wir in Deutschland haben ja auch eine Form von Spaltung erlebt durch Corona, die USA auch?
Ja, auch. Auch da sehr stark politisiert. Man konnte ziemlich genau sagen, welcher politischen Haltung jemand war, der eine Maske trug oder keine Maske trug, der sich impfen ließ oder nicht impfen ließ. Also sehr ähnlich, vielleicht sogar nochmal sehr viel stärker. Aber hier geht es jetzt im Moment um die Frage, gibt es sowas wie ein gemeinsames Amerika? Oder aber ist jede Gruppe, jede Ethnie, jeder mit seiner eigenen sexuellen Orientierung berechtigt, diese Identität nicht nur zu leben, sondern auch damit geschützt zu sein und dass es diese Identitäten parallel gibt. Darüber wird gestritten im Augenblick und das reißt das Land so auseinander.
Wer streitet da in allererster Linie miteinander?
Das ist politisch motiviert. Wir haben hier tatsächlich Demokraten gegen Republikaner, die hier miteinander streiten, die aber diese Themen für sich instrumentalisieren. Also, was dürfen Kinder in der Schule lernen? Ist so ein Thema. Darüber wird gestritten. Was bedeutet Rassismus? Gibt es so etwas wie institutionalisierten Rassismus, der gar nicht so vom Individuum her kommt, sondern in den Instanzen, in den Gesetzen bereits verankert ist. Darüber wird gestritten. Welche Schuld und Erbschuld haben Menschen heute für das, was an Rassismus passiert ist, an Rassentrennung passiert ist? Alles das sind diese Themen.
Der Blick in die Zukunft, was den Krieg in der Ukraine betrifft, Arthur Landwehr. Womit rechnet die amerikanische Administration?
Im Moment rechnen die allem Anschein nach damit, dass dieser Krieg länger dauert. Das sagt keiner so, aber das gesamte Verhalten, auch die Art und Weise, wie die Ukraine unterstützt wird, wie Waffen geliefert werden, die Summen, die jetzt auch aufgerufen werden, sind so groß, dass man davon ausgehen muss, dass man das für einen sehr lang andauernden Konflikt hält, vielleicht auch sogar über diesen Krieg hinaus.
Wie schätzt man in Washington die atomare Bedrohung durch Russland ein?
Ja, also das ist natürlich eine immerwährende Sorge, dass das passieren würde. Das ist schwer zu beantworten, wie die Militärs das einschätzen. Mein Eindruck ist, man nimmt es nicht als akute Gefahr wahr. Ich glaube, dann hätten wir ganz andere Vorbereitungen, wie das auch vor 50 Jahren der Fall war, als man die Menschen darauf vorbereitet hat, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten würden. Da haben wir nichts dergleichen, was wir gerade erleben können.
Zumindest nichts, was öffentlich kommuniziert wird. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon davon ausgehen, dass in den NATO-Stäben alle Eventualitäten durchgespielt werden, weil man muss ja unter Umständen sehr schnell reagieren können.
Genau, das eine ist die militärische Reaktion und das andere ist aber im Fall des Falles, wie verhält sich die Bevölkerung? Was kann man tun? Und das hat es ja seit Jahrzehnten, hat man nicht mehr geübt, wie man sich in einem Atomkrieg verhalten kann. Ich glaube, man kann auch sich nicht wirklich verhalten. Vielleicht ist es auch ein Stück dieser Erkenntnis.
Wird man irgendwann, wenn es denn mal zu Verhandlungen kommen sollte, mit einem Wladimir Putin noch verhandeln können von Seiten des Westens?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also dabei jetzt ist wirklich meine persönliche Einschätzung. Dafür habe ich keine wirkliche Evidenz. Ich stecke nicht da drin. Aber die Erfahrung lehrt natürlich, dass man mit allen Diktatoren dieser Welt, wenn sie sich halten, irgendwann reden muss. Mhm. Wenn man zu einer Lösung kommen will, muss man das tun. Und man muss mit chinesischen Präsidenten sprechen. Man wird eines Tages wieder mit Putin sprechen. Man kann ihn wahrscheinlich aus der G7 außen halten, man kann ihn aus anderen Organisationen draußen halten. Aber wenn man Lösungen will, wenn man die Welt friedlicher machen will, muss man miteinander reden, so schlimm das ist und so sehr es einen dann persönlich ekelt.
Dann gucken wir nochmal auf die USA. Joe Biden wird sicher nicht nochmal antreten. Wer statt seiner für die Demokraten? Was denkst du?
Schwer zu sagen. Da läuft sich niemand wirklich warm. Und ich glaube, keiner wird das wagen, bevor nicht Joe Biden eindeutig gesagt hat, dass er nicht nochmal antritt, weil offiziell tritt er nochmal an. Und da bleibt Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die aber völlig in der Versenkung verschwunden ist, von der man praktisch nichts hört. Außer gelegentlich stehe ich im Stau, weil sie nach Hause fährt. Aber ansonsten kommt man nicht sehr viel mit von ihr.
In die viele ja große Hoffnung gesetzt haben.
Absolut. Und sie war ja auch eine erfahrene Politikerin als Senatorin und als Justizministerin. Ja. Aber sie hat auch die schwersten Aufgaben bekommen. Und es wird darüber jetzt spekuliert, ob es ihr eigenes Unvermögen ist oder aber ob sie ganz bewusst auch von Joe Biden klein gehalten wurde, damit sie ihm nicht die Show stiehlt. Nur ist sie mittlerweile so verbrannt, dass es kaum noch eine Chance gibt, dass sie als Kandidatin antritt.
Ganz zum Schluss nochmal die Frage aller Fragen. Tritt Trump nochmal an oder nicht, wenn du wetten müsstest?
Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen nein. Er wird diese Rolle, die er jetzt hat als Königsmacher, als derjenige, der entscheidet, wer mit welcher politischen Haltung in der Politik der Partei, der Republikaner eine Rolle spielt, das wird er ausleben, aber nicht mehr selbst antreten.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, mein Vergnügen wirklich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.